NDR Blue Nachtclub über Pop.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Nachtclub über Pop mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Das Thema heute: Bedingungen in der Musikbranche. Zugespitzt gefragt: keine Kreativität ohne Kollaps? Unter anderem zu Gast in der Sendung ist die Musikerin Miu, Nina Graf. Sie hat in den sozialen Medien Alarm geschlagen. Die Jahresrückblicke 2025 von MusikerInnen handelten auffällig häufig von Erschöpfung, Angst, Enttäuschung und von mentaler Überlastung. Mius Fazit: das ist kein individuelles Problem, das ist strukturell bedingt. Wir hier beim Nachtclub über Pop nehmen Mius Aufruf zum Anlass, die Bedingungen in der Musikbranche erneut nochmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Da ist zum einen das Dauerthema der minimalen Streaming-Erlöse. Da ist jetzt relativ neu die wachsende Konkurrenz durch künstliche Intelligenz. Da sind nach wie vor die Kostenexplosionen im Live-Bereich und auch zunehmend die Angst von Artists, den Club im Vorverkauf nicht voll machen zu können und dann eventuell Shows absagen zu müssen. Und zwischen all dem wabert immer noch so dieses Versprechen eines Aufstiegs durch Selbstoptimierung im Sinne von: du kannst es schaffen, du musst nur härter arbeiten, du musst nur mehr in den sozialen Medien posten und, und. Aber Miu sagt ganz klar: Kunst ist kein Nebenprodukt von Selbstausbeutung. Sie fordert mehr Fairness, bessere Vergütung und kulturpolitische Verantwortung. Aber wie lässt sich das alles herstellen? Wie lassen sich die Bedingungen verbessern? Über die aktuelle Lage und über Lösungen spreche ich neben Miu mit Johannes Ewerke. Er ist Geschäftsführer des BDKV, des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Und hier beim Nachtclub über Pop ist es schöne Tradition, dass unsere Gäste Songs mitbringen. Johannes hat den ersten ausgesucht, hier für die Playlist The Velvet Underground mit Rock'n'Roll.
Jenny said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning she puts on a New York station. You know she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know her life was saved by rock and roll.
Thank you.
The Velvet Underground vom Album Loaded aus dem Jahr 1970. Rock'n'Roll hier beim NDR Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikrofon. Eine ziemlich lässige Nummer über ein frühes Erweckungserlebnis durch Rock'n'Roll. Und wichtig ist es ja auch, sich dieses befreiende Gefühl, diese verbindende Kraft von Musik immer wieder vor Augen zu führen, weil das ist ja das, was Popkultur bewegen kann, was Popkultur in uns bewegt und weshalb Artists ja auch eine Laufbahn anstreben in der Musikbranche. Über die Bedingungen zwischen Idealismus, Selbstzweifel und Erschöpfung reden wir in der heutigen Sendung und eingeladen habe ich zwei spannende Gäste, die sich beide auf ganz verschiedenen Ebenen für bessere Konditionen in der Popkultur einsetzen und die auch ganz viel Herz und Know-how in ihre Arbeit einbringen. Da ist einerseits Nina Graf, Miu, Songschreiberin und Musikerin in verschiedenen Besetzungen zu erleben. Sie ist zudem Sprecherin, Podcasterin, Kulturmanagerin, Coach, Dozentin und ganz beherzte Lobbyarbeiterin in der Musikbranche für den Verband Pro Musik. Zuletzt erschienen ist im Herbst 2025 ihr Album 10 Times Around the Sun, auf dem sie 10 Jahre im Musikbusiness Revue passieren lässt. Herzlich willkommen, Miu.
Hallo.
Und wir haben hier im Studio zu Gast Johannes Ewacke, seit 2022 Geschäftsführer des BDKV, also des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Johannes hat einen Background in Rechtswissenschaften und Kulturmanagement und zudem lange Jahre Erfahrung im Stadtmarketing mit Fokus auf das Thema Musik, vor allem im Hinblick auf die Musikstadt Hamburg und deren internationale Vernetzung. Johannes erklärt, mein Ziel ist es, zum Wachstum und zur Widerstandsfähigkeit des Musikökosystems beizutragen und dessen Wert und Sichtbarkeit zu steigern. Herzlich willkommen, Johannes.
Vielen Dank, hallo.
Einerseits existiert ja so dieses romantische und romantisierte Bild des darbenden Künstlers, also das Stereotyp des Genies, das dann in existenzieller Not besonders kreativ ist. Und auf der anderen Seite, ich habe es schon erwähnt, gibt's eben das durch Gesellschaft und Algorithmus befeuerte Credo, du kannst den Durchbruch als Popstar schaffen, wenn du dich nur genug anstrengst. Miu, in der Bandbreite zwischen diesen Polen, zwischen diesen Klischees, wo verortest du da aktuell professionelles Musikschaffen?
Ja, die Aufgaben als Musikschaffende sind halt sehr viel komplexer geworden, ne? Und man ist halt heute gar nicht mehr nur Künstler oder Künstlerin, sondern vor allem eine hochqualifiziert ausgebildete selbstständige Person, die ganz, ganz viele Aufgaben jonglieren muss. Und ich glaube, wichtig ist, dass man festhält, professionell Musik zu machen oder auch darin Fuß zu fassen in so einer Branche, das war, glaube ich, nie super einfach. Aber trotzdem kann man anhand ganz vieler Stellschrauben sehen, wie viel schwieriger und komplexer das geworden ist und vor allem auch, wie sich so eine Verantwortungsverlagerung hin zu Einzelpersonen ergibt, sodass die, ich sage jetzt mal, Keimzellen der Musikschaffenden immer kleiner werden und eigentlich in der ganzen Wertschöpfungskette immer weniger Verantwortung für einen möglichen Erfolg oder Misserfolg auch mit übernommen werden. Und das macht das Musikschaffen natürlich super schwierig. Und ich glaube, auch wenn man dieses Bild des darbenden Künstlers vielleicht hat, muss man einmal sagen, ja, das gibt es. Aber wenn wir zum Beispiel Adele nehmen und die Platte 21, die hat ja nicht darüber gesungen, dass das Musikmachen so schwer ist, sondern ihre persönlichen schwierigen Geschichten. Und ich glaube, das ist ein Unterschied, selbst wenn man in so einem Klischee bleiben möchte, dass es ja nicht darum geht, einfach Leute komplett nackig an der Ecke zu stellen, bis die gar nichts mehr können und zu sagen, jetzt mach mal Kunst. So, ne? Also das ist nicht der Sinn von Kunst machen. Und dieses sogenannte Aufstiegsversprechen, das halte ich persönlich eben für sehr, sehr toxisch, weil diese vermeintliche Demokratisierung durch das Internet, die gibt es in Einzelfällen. Die sieht auch ganz toll aus, aber meistens funktioniert sie nicht und sogenannte Gatekeeper gibt es ja halt immer noch. Also es gibt immer noch Leute, die entscheiden, ob Musik gehört wird oder nicht und das ist einfach sehr viel schwieriger geworden.
Johannes, ihr mit dem BDKV, ihr vertretet Musikunternehmen, ihr seid ein Wirtschaftsverband. Miu hat gerade davon erzählt, dass viel Verantwortung auch auf einzelne Personen übertragen werden in der Komplexität des Musikschaffens. Wie siehst du die heutige Lage? Wie wird überhaupt Geld verdient?
Ja, stimmt schon, komplett, wie Nina das gerade sagt. Die Situation am Markt hat sich komplett verändert. Also manche mächtige Gatekeeper sind nicht mehr so da, wie sie mal waren. Also die Recorded-Industrie hatte früher eine ganz andere Rolle darin, Musik überhaupt in den Markt zu bringen, als das heute so ist. Heute werden pro Tag so 150.000 Songs auf Spotify hochgeladen. Theoretisch ist deswegen der Marktzugang so einfach, wie er noch nie war. Und man kann auch Musik sehr einfach produzieren, theoretisch. Die Schwierigkeit liegt dann darin, wie man seine Zielgruppe erreicht. Ein zweiter Punkt ist, dass sich der Ort, wo Geld verdient wird mit Musik, der kommerzielle Ort, sehr verändert hat. Also das war auch früher sehr stark recorded und der physische Tonträger, da hat man etwas gekauft, was man dann besitzt. Und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist das so, mit den Streaming-Anbietern kauft man sich höchstens eine Serviceleistung ein. Man besitzt die Musik nicht mehr irgendwie zu Hause. Und eigentlich kauft man die gar nicht unbedingt. Die Musik ist ja fast kostenlos geworden. Im Internet kann man die mit werbebedingten Abos ja prima einfach so haben. Also das heißt, womit verdienen wir eigentlich Geld? Also warum fällt der Ort, wo die Musik konsumiert wird, Stream, auseinander von dem Ort, wo mit Musik Geld verdient wird? Und da kommt Live ins Spiel an der Stelle. Also wir sind für den Markt zu dem wesentlichen Umsatzbringer geworden. Und deswegen guckt auch die gesamte Musikwirtschaft gerade so stark auf Live.
Ja, das werden wir gleich im Laufe der Sendung noch weiter aufdröseln, welche Chancen und aber vor allem auch Herausforderungen dann im ganzen Live-Sektor stecken. Johannes, du hattest uns The Velvet Underground Rock'n'Roll mitgebracht. Ganz kurz, wie ist der hier auf der Playlist gelandet für die Sendung?
Also das erste ist ein kleines Dankeschön an das Radio, weil das Radio eine große pädagogische, musikpädagogische Aufgabe hatte und heute vielleicht noch stärker einnehmen könnte, als es manchmal so passiert. Das ist nicht kritisch in deine Richtung gesagt, sondern es ist so ein bisschen, aber eben eine Geschichte von so einem Erweckungserlebnis, von so einem musikalischen Start. Und den haben wir alle ja genau so auch irgendwie erlebt. Es kann im Radio gewesen sein, es kann bei einem Konzert gewesen sein, wo wir entflammt worden sind für die Musik. Und deswegen machen wir das ja alles.
Miu, du hast uns einen Song von dir mitgebracht. Easy, mit der schönen Zeile Working so hard to make it look easy. Also ein perfektes Motto für die heutige Sendung.
Ja, ist auch eigentlich so ein DIY-Artist-Song, der genau aus solchen Situationen entstanden ist, weil alles ja möglichst mühelos aussehen soll. Im besten Fall wäre man sehr viele Aufgaben jongliert. Und das ist dann sozusagen das eigene, ein bisschen selbstironische Mantra, was man sich mal geschrieben hat.
Und das hören wir uns jetzt an. Miu mit Easy.
To get lost, I'm digging for a higher ground. I'm climbing up my roots and fall down. Shake it off and get back up. And I'm working so hard to make it look easy. To make it look easy. To make it look easy, to make it look easy, easy, easy. A fortune teller told me once, you will succeed if you try hard. But no one's ever mentioned the
struggled spree right from the start. And I'm working so hard to make it look easy. To make it look easy, easy, easy. And I'm working so hard to make it look easy. To make it look easy, easy, easy. And I paid my dues. I'm acting cool. I won't back down. I'm standing strong. And I paid my dues. I'm acting cool. I won't back down. And I'm standing strong. And I'm working so hard to make it look easy. To make it look easy, easy, easy. And I'm working so hard, working so hard to make it look easy. To make it look easy, easy, easy. And I'm working so hard to make it look easy. To make it look easy, easy, easy.
Miu mit Easy, erstmals erschien auf ihrem Album Modern Retro Soul im Jahr 2019. Und wir reden im NDR Nachtclub über Pop darüber, ja, diese Leichtigkeit herzustellen, Inspiration und Schönheit durch Popmusik und ob das Ganze überhaupt noch aufrecht zu erhalten ist bei all dem Hustle im Hintergrund. Zu Gast Musikerin Miu und Johannes Ewerke vom BDKV. Wir werden jetzt sprechen über Live-Kultur. Ich habe einige Zahlen mitgebracht, nur ganz kurz. Das Institut für Demoskopie Allensbach hat festgestellt, rund 5 Millionen Menschen in Deutschland besuchen regelmäßig Musikveranstaltungen. Das sind 22% mehr als vor 20 Jahren. Und Deutschland ist ein Festivalland. Es gibt hier rund 1800 Festivals vom Nischenformat bis zum Großevent. Viel zitiert und diskutiert ist auch die Studie Musikwirtschaft in Deutschland, veröffentlicht im November 2024. Da heißt es, die Bruttowertschöpfung durch Musik in Deutschland ist in 2023 auf 6,6 Milliarden Euro gestiegen und Musikveranstaltungen sind mit rund 38% dabei der größte Treiber. Johannes, das klingt ja jetzt erstmal alles nach großem Aufbruch, großer positiver Entwicklung. Passt natürlich nicht so ganz zu dem Aufruf, den Miu gestartet hat und den auch sehr viele Artists gefühlt haben, darauf geantwortet haben. Wie passt das zusammen? Wirtschaftliche Entwicklung und dann aber dieses Gefühl auch von Überforderung, von Erschöpfung bei denen, die Popkultur eigentlich produzieren.
Oh, das passt prima zusammen. Das widerspricht sich gar nicht, wenn man davon ausgeht, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist. Und hinter diesem Geheimnis liegt auch die Begründung, weswegen wir trotz steigender Umsätze nicht happy sind. Also gleichzeitig steigen nämlich, und das ist der Grund für diesen Umsatzanstieg, die Preise für alles wahnsinnig an. Und das beginnt, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich bei Honoraren von den Top-Artists, die sich das leisten können, das Geld zu verlangen. Und ich werfe es ihnen nicht mal vor, weil bei denen ist an anderer Stelle das Einkommen so zusammengebrochen, dass sie eben sehr auf Live angewiesen sind. So wie übrigens alle Artists. Also wir haben in dieser von dir zitierten Studie ja auch ermittelt, dass nur 5,2% der KünstlerInnen-Einkommen aus Recorded und Stream kommen. Also gemeinsam Recorded und Stream 5,2%, während die Hälfte der KünstlerInnen-Einkommen aus Live kommt. Und das zeigt so ein bisschen, worauf jetzt alle schauen und weswegen auch alle mitverdienen wollen am Live-Geschäft. So, das ist der eine Grund. Der zweite Grund dafür ist, dass die Musikbranche, anders als andere Industriezweige, sehr stark binnenvernetzt ist. Bedeutet, 80% unserer Umsätze entstehen innerhalb dieser Wertschöpfungskette, also untereinander. Wir erzeugen Umsätze dadurch, dass wir uns gegenseitig Rechnungen schreiben sozusagen. So, und am Ende dieser Wertschöpfungskette steht der Veranstaltungsbetrieb, der ja über all das, was davor angefallen ist, das verauslagt und über die Ticketverkäufe dann nachher wieder reinholen muss. Und so kommt es, dass wir zwar in unserer Teilbranche Veranstaltungen Rekordumsätze haben, aber auf der anderen Seite auch die Erträge so klein sind, wie sie noch nie waren.
Wer schreibt denn dann die größte Rechnung, um mal in deinem Bild zu bleiben, wenn sich alle gegenseitig Rechnungen schreiben? Also wer kriegt dann das meiste Geld dann doch noch ab, obwohl die Gewinne kleiner geworden sind?
Kommt ja total darauf an, wie groß oder klein das Konzert ist. Aber wenn wir jetzt mal so zwei Shows nebeneinander stellen, so eine Superstar-Show wie so eine Adele, Coldplay, Ed Sheeran etc., da ist sicherlich auf Künstlerseite der größte Einzelposten. Solche Konzerte werden ja wie bei einer Auktion nahezu versteigert. Also die Veranstaltungsbetriebe, die bieten mit Konzept, aber auch mit Zahlung, um das Recht, solche Konzerte aufzuführen. So. Und auf der anderen Seite, so ein Clubkonzert in einem ganz kleinen Club, sagen wir mal ein 200er Kapazität, da sind technische Kosten womöglich oder Miete die größten Positionen dann für jemanden, der aus Veranstaltersicht von außen kommt, den Club mietet, technisch ausstattet und das Konzert dann dort durchführt.
Mio, wie verortest du dich denn als Künstlerin in diesem Live-Segment? Also wie hat sich für dich das auch verändert jetzt in den vergangenen 10 Jahren?
Naja, live war schon immer wichtig für mich und ist es auch nach wie vor, ne? Also ich glaube, alle gucken auf live und live trägt das ganze musikalische Ökosystem, aber ist einfach überlastet. So, eben wegen aller möglichen Kostensteigerungen und weil an anderer Stelle mögliche Einnahmequellen komplett weggebrochen sind. Und das kann man allein, wenn man die letzten 10 Jahre zurückschaut, auch sehr deutlich sehen. Das war auch für eine Indie-Band, dafür musste man jetzt nicht ultra bekannt sein, schon vernünftig zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Tour, ich habe ein Album rausgebracht und dann packe ich mir meinen Sprinter voll mit CDs, die werde ich da los und das ist eine wirklich seriöse und ernst gemeinte Einnahmequelle. Und das bricht einfach weg. Das heißt, man kann damit auch gar nicht mehr kalkulieren, egal wie groß oder klein die Gagen sind. Und natürlich erhöht das den Druck. Und man muss dazu halt noch sagen, durch eben eine Eventisierung von großen Konzerten überlegen sich Leute natürlich ja auch, auf wie viele Konzerte will ich jetzt, wie viele kann ich mir leisten und so weiter. Es ist auch wahrscheinlich auch durch Weltlage und Weltschmerz so eine Art Müdigkeit eingetreten, plus Inflation, allen Leuten sitzt das Geld durchaus mal ein bisschen knapper, nicht jede Woche auf ein Konzert zu gehen, was A, teurer geworden ist als vor 10 Jahren und B, man vielleicht den Artist noch nicht so richtig kennt. Das heißt, das Besucherverhalten hat sich auch verändert, ne? Also das war, ich finde es schon noch mal eher möglich, vor einigen Jahren in einer fremden Stadt ein Konzert zu spielen und in guter Zusammenarbeit mit dem Veranstalter zu sagen, ach, da kommen schon genug Leute. Und das ist halt nicht mehr so. Und man hat noch mehr Druck als Künstlerin oder Künstler, von vornherein den Laden voll zu machen, obwohl man aber vielleicht noch gar nicht so ein Künstler ist, der einfach so einen Laden voll macht. Ne? Also, und das ist eigentlich ein Zusammenspiel. Und man merkt natürlich auch, dass viele Veranstalter da auch so eine Pistole auf der Brust haben. Und das ist eine sich verschärfende Situation. Also das ist wirklich so eine Downward Spiral, die nicht schön ist. Und mir geht's da ehrlich gesagt noch ganz gut bei.
Nun ist ja die große Frage, wie sich diese Spirale nach unten aufhalten lässt. Du machst ja auch Lobbyarbeit für Pro Musik. Das ist ein Verband, der sich im Zuge der Pandemie gegründet hat und eben MusikerInnen vertritt. Also was habt ihr da für Lösungsansätze? Weil das klingt ja erstmal relativ festgefahren als Situation.
Das Wichtige an Verbandsarbeit ist ja erstmal, dass man überhaupt anfängt, Bedarfe zu formulieren. Und gerade als Freischaffende, Musikschaffende war das vor Corona so, dass unsere Lobby sozusagen sehr schlecht organisiert war. Und das verbessert sich jetzt auf jeden Fall auch durch diesen Verband. Und wichtig ist einfach, dass wir das Musikökosystem, von dem ich gerade gesprochen habe, dass wir das eigentlich wieder etwas gerade rücken. Und da kann man den digitalen Raum überhaupt nicht aus der Verlosung rausnehmen. Also da muss eine Verbesserung her, weil das eben alle, die in der Musikindustrie arbeiten, betrifft und auch nur kleine Labels und so weiter. So, da könnte ich jetzt Stunden drüber referieren. Das ist das eine. Und das andere ist auch, wir müssen auch an anderer Stelle aufpassen, dass nicht eine weitere zu große Monopolisierung von Marktmächten zustande kommt, damit man auch kleinere Clubs und so weiter erhalten kann. Das sind tatsächlich wirklich kulturpolitische Forderungen, die man da hat. Und im Bereich Kulturförderung und Zuwendung müssen wir wirklich schauen, dass wir auch kleinere Clubs, kleinere Stadtfeste und so weiter, überhaupt Festivals und Kulturorte, dass wir die wirklich erhalten, weil es eben um eine musikalische Vielfalt geht. Es geht um Aufbauarbeit und es geht ehrlich gesagt auch darum, dass das in Ordnung sein muss, dass eine Band oder ein Künstler vor 200-300 Leuten spielt und das muss irgendwie funktionieren. Also auch das finde ich, nicht jeder muss der nächste Herbert Grönemeyer sein, aber es muss irgendwas in der Mitte geben und das sind wir gerade wirklich krass am Verlieren.
Da schauen wir gleich noch weiter rein, auch in euer Engagement bei den Verbänden. Jetzt aber erstmal Musik, ein Klassiker. Kate Bush mit Running Up That Hill. Kate Bush mit Running Up That Hill vom Album Hounds of God aus dem Jahr 1985. Auch jetzt wieder bekannt als Schlüsselsong in der Serie Stranger Things. Running Up That Hill könnte auch, entfernt von der eigentlichen Bedeutung des Songs, so eine kleine Metapher sein für die Sisyphus-Arbeit in der Musikbranche. Darum geht's in der heutigen Sendung beim Nachtclub über Pop. Bedingungen in der Popkultur, keine Kreativität ohne Kollaps? Fragezeichen. Zu Gast Musikerin Miu und Johannes Ewerke vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Und Johannes hat uns auch diesen Song mitgebracht. Erzähl mal.
Ach, es gibt so viele Gründe, den Song vorzuschlagen. Das eine war, fühlt sich so schön an, dass die 80er in irgendeiner Weise wiederkommen. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch die Branchensituation, dass etwas, was erfolgreich da war, nicht unbedingt wieder weggeht. Das ist Grund dafür, es sind die Algorithmen. Grund dafür ist, wie uns die Musik von den Nutzungsorten YouTube, Spotify etc. immer wieder vorgeschlagen wird, die für uns besonders relevant ist, die wir besonders mögen. Das bedeutet Dinge, die wir schon kennen. Das ist ein Thema, was wir in der Branche haben, dass diejenigen, die jetzt gerade ganz neu in den Markt reingehen, haben es sehr schwierig im Verhältnis, dann durchzudringen gegen all die großen, alten, tollen Bands, die alle noch da sind und übrigens auch alle auf Tour gehen, weil sie nämlich mit den erwähnten Spotify, YouTube etc. gar kein Geld verdienen können. Glücklich sind über einen Lizenzdeal, der dann zu einem Stranger Things Verwendung führt, aber eben ansonsten ganz, ganz, ganz stark live spielen müssen.
Nochmal mit Blick auf die 80er, da war ja die ganze Musikbranche auch noch eine andere, vielleicht auch noch ein bisschen unsortierter und eben vor allem auch von großen Gatekeepern geprägt. Du engagierst dich beim BDKV, beim Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, bist dort Geschäftsführer. Ihr vertretet mehr als 450 Mitgliedsunternehmen aus der Konzert- und Festivalbranche, Gastspieldirektionen, Managements, Eventagenturen. Ich nehme mal an, in den 80ern gab es noch wesentlich weniger Musikverbände und vielleicht auch nicht so stark aufgestellt. Jetzt wird das ja immer so als unrock'n'rollig, ein bisschen dröge angesehen, so die unsexy Arbeit, da die dicken Bretter zu bohren. Aber warum ist Verbandsarbeit so wichtig in der Popkultur?
Also ein Verband ist ja der solidarische Zusammenschluss von Unternehmen, die irgendwie dieselben Ziele und Interessen haben, damit sie wahrgenommen werden, auch im demokratischen Prozess. Ein Verband ist eine Institution für eine Demokratie, weil die Politik muss sich ja die großen Ideen und die großen Interessen ja irgendwo abholen. Und wenn die nur Unternehmen fragen, dann kriegen sie eben auch nur einen Unternehmensblickwinkel. Wenn sie einen Verband fragen, kriegen sie einen Blickwinkel für eine ganze Branche und können dann auch bessere Lösungen finden, die allen dienen. Insofern tun sich Unternehmen zusammen oder im Fall von Promusik MusikerInnen und werden sichtbar und werden hörbar mit den gemeinsamen Themen.
Ja, Promusik, Miu, du hast da den Vorstandsvorsitz inne zusammen mit Christopher Ann von der Band An Mai Kantereit. 2021 habt ihr euch gegründet und jetzt gibt's schon 750 Mitglieder. Was ist so bei euch die Hauptstoßrichtung?
Wachsen, weil Musikschaffende, wie gesagt, sich lange schlecht organisiert haben und auch immer Einzelkämpfer sind und dann gleichzeitig sagen, oh, uns vertritt keiner. Also das ist halt wirklich ein Branchenproblem an uns, weil wir auch so Freigeister sind. Und das andere ist wirklich eine ernst gemeinte und ernst genommene Stimme im kulturpolitischen Diskurs zu sein. Weil viel zu lange wurden die, um die es geht, die Kulturschaffenden außen vor gelassen. Das sehen wir an Streaming, das sehen wir an möglichen Kulturzuwendungen, das sehen wir an ganz, ganz vielen Stellen. Und wir müssen einbezogen werden. Und das sehen wir jetzt auch gerade an den Diskussionen zu KI, dass ähnliche Probleme wie beim Bereich Streaming drohen wieder zu passieren. Und da können wir uns zumindest aktuell schon lauter machen als vor 20 Jahren. Es gibt viel zu tun.
Und du hast uns noch einen Song mitgebracht. Burkini Beach, Crying at the Soundcheck. Wie ist der hier auf die Playlist gekommen?
Ja, das ist ein Running Gag, den haben wir alle im Tourbus sehr geliebt. Es ist eine Indie-Band, die darüber singt, wie das denn so läuft, wenn eine Tour nicht ganz so gut läuft. Also, dass das Routing nicht schön ist, dass der Techniker den Rider nicht bekommen hat und so weiter. Wir kennen das alle. Jeder Musiker kennt das. Und ich glaube, die traurigste Anekdote zu der Band ist, dass dieses Album angekündigt wurde und die Tour dazu dann wegen ausbleibender Ticketverkäufe abgesagt werden musste. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr schönes Lied. Und wenn man ein bisschen auf den Text achtet, dann wird man ganz viel real erlebten Schmerz von Musikern hören.
Da tauchen wir jetzt ein. Burkini Beach, Crying at the Soundcheck.
Touring is a torture, a shitty gig in a pub. trouble at the border. The routing is fucked up. The sound check is a downer. They won't let us mic the drums. I need my vocals louder. Who have I become? I'm crying at the sound check. Not to play so loud. I wish I wasn't the singer. There is no one else to blame. The audience eats dinner. Both sides feel ashamed. I was crying at the soundcheck. I'm crying at the show. I'm sure that it all sounds bad. I just want you the whole day. Now I'm typing with cold hands what I was calling to say. That I was crying at the soundcheck, crying at the gig. Scared that it all sounds bad. The sound guy was a dick.
Burkini Beach, Crying at the Soundcheck vom Album Best Western aus dem Jahr 2021 von Musiker, Singer, Songwriter und Produzent Rudi Meyer. Und er singt sehr schön I Need My Vocals Louder, Who Have I Become. Das klingt auch so ein bisschen danach, als wenn man so ein kleiner Controlletti wider Willen wird, so in diesem ganzen Tour- und Live-Betrieb. Und ich habe mich gefragt, so eine MusikerInnen-Laufbahn, ob die nicht sowieso immer kontrollierter, immer kalkulierter wird. Wir haben gerade schon gehört, es werden die Ticket-Vorverkäufe gemessen, dann geht es darum, den Song pre-saven zu lassen, weil dann die ersten Tage des Releases auch wieder entscheidend sind für Charts, Platzierungen etc. Miu, was geschieht da auch so mit dem künstlerischen Selbstverständnis und mit der Kunst an sich, also wenn alles schon so durchkalkuliert ist?
Ja, also das Verkaufen und Veröffentlichen von Musik, das kann man ja nicht komplett entkoppeln von irgendeiner Art wirtschaftlichen Notwendigkeit. Ne? Das heißt, man hat früher ja auch mit Plattenverkäufen und so weiter gerechnet. Das macht die Branche auch gerne, weil es eben ja ein Wirtschaftszweig ist. Aber fürs Musikmachen an sich kann ich sagen, das ist überhaupt nicht zuträglich, wenn man über Followerzahlen, Likes, Pre-Saves, Streamingzahlen und so weiter nachdenkt. Und vor allem ist es auch eine Art, ja wirklich vorgegaukelte Art von Erfolgsmessung, weil man kann Streams frisieren, wie jeden alten Zweitaktermotor auch. Man kann auch irgendwie einfach tolle Streams haben und trotzdem kommt keiner zu den Konzerten. Social-Zahlen können auch nichts zeigen, aber wenn die halt nicht besonders hoch sind, dann ist ein Artist automatisch auch gefühlt weniger wert. Und dass man so verlernt hat, zuerst auf eine Musik zu hören oder was vielleicht ein Künstler, Künstlerin zu sagen hat, das finde ich gar keine schöne Entwicklung und ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, jetzt so nach 10 Jahren Musik machen auch, dass ich mich gezielt für meine nächsten Songs mal komplett davon ausnehme. Also ich habe gesagt, ich gehe mit meiner Band das nächste Mal wieder richtig ins Studio. Wir nehmen richtig alt auf und wir werden uns einfach mehrere Tage nur für Arrangieren Zeit nehmen. Das, was Leute früher so gemacht haben zum Musik machen. Wenn das dann keiner hören will, ist mir auch egal.
Das wollen bestimmt Menschen hören. Das haben zumindest die letzten 10 Jahre gezeigt. Johannes, du hattest ganz am Anfang erzählt, früher hat man sich eine Platte gekauft, dann hatte man was in der Hand und da kam eben auch Geld zu den Bands, zu den Artists. Jetzt haben wir ganz aktuelle Zahlen vom Bundesverband Musikindustrie, präsentiert Ende Februar 2026. Beinahe 85% der Umsätze der Musikunternehmen im deutschen Markt für Recorded Music entfallen auf die Streamingdienste, wenig überraschend. Dann 7,2% liegen noch bei den CD-Verkäufen und gut 6% bei Vinyl. Ihr als Live-Branche, als Live-Wirtschaftsverband, nehmt ihr da die Kolleginnen und Kollegen der Recorded Music auch irgendwie in die Pflicht oder seid ihr irgendwie mit denen in Kommunikation, um da eben auch eine größere Balance im Musikökosystem herzustellen? Weil einerseits ist es ja vielleicht schön, dass ihr so die Cash-Cow seid. Andererseits ist es ja bestimmt auch in eurem Interesse, dass die Vergütungen für die Künstlerinnen und Künstler auf verschiedenen Wegen generiert werden.
Ja, wir arbeiten ziemlich intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Recorded-Bereich zusammen. Nicht nur mit denen, auch mit denjenigen, die die Clubs vertreten oder die andere Wirtschaftsbereiche unserer Branche vertreten, weil die Branche ist ja sehr stark miteinander vernetzt. Und wenn es dem einen gut geht, dann profitieren auch andere davon und umgekehrt aber eben leider auch. Und es sind neue Player mit auf den Markt gekommen, mit neuen Dienstleistern, die auch Geld kosten. Die Streaming-Anbieter berichten ja, dass sie 70% ihrer Einnahmen ausschütten an die Rechteinhaber und Rechteinhaberinnen. Und das sind Verlage, Labels, KünstlerInnen etc. 30% im Gegenschluss verbleiben aber bei denen. Und das sind 30%, die sozusagen in dem Recorded-Geschäft früher auch im Betrieb geblieben wären und an die KünstlerInnen etc. ausgeschüttet worden wären. So, da fehlt schon mal ein großer Schluck aus der Pulle. Und weitere Entwicklungen hast du auch geschildert, die treffen insbesondere die KünstlerInnen, Künstler, die Urheber doch stark. Und darüber sind wir auf jeden Fall in Austausch. Ganz konkret geht es uns als Verbänden darum, die Rahmenbedingungen für das Arbeiten, für das Wirtschaften zu verbessern. Das heißt, wir tragen Forderungen, die gehen von der Frage der Anerkennung von Selbstständigkeit über Arbeitszeit bis hin zur Künstlersozialkasse Absicherung. Die Künstlersozialkasse ist eine wichtige Errungenschaft, die sich gerade für kleine, mittlere KünstlerInnen sehr auswirkt. Solche Instrumente bearbeiten wir gemeinsam, um die Rahmenbedingungen zu stabilisieren, in denen wir alle arbeiten.
Miu, als Künstlerin, reicht dir das? Also Rahmenbedingungen stabilisieren ist ja erstmal total wichtig. Ihr als Verband pro Musik, was sind da so eure Hauptforderungen? Also wo ist da so euer Hauptengagement, wo es hingehen muss?
Oh, wir haben ganz viele Forderungen, weil es auch so viel zu tun gibt. Aber das eine sind natürlich Arbeitsbedingungen. Das trifft eben auch, also betrifft sowas wie soziale Absicherung. Das haben wir in Corona alle gemerkt, wie schnell da Kulturschaffende durch komplett alle Raster fallen. Dann gibt es natürlich den Bereich faire Honorare. Das kann aber auch einfach dadurch passieren, dass man eben Kulturstätten besser absichert, Fördertöpfe wie Initiative Musik, ehrlich gesagt, weiter unterstützt. Es gibt für den Bereich, ich sage jetzt mal Pop, also alles außer Klassik sozusagen, betrifft es eigentlich im Fördersprech, sage ich jetzt mal, gibt es eigentlich bundesweit keine weiteren Förderungen und das ist komplett überlaufen. Und dann gibt es wirklich einfach die Forderung von politischen und rechtlichen Leitplanken für alles das, was das Wirtschaften im digitalen Raum betrifft. Also Streaming genauso wie auch KI. Und da könnte man noch weiter ins Detail gehen, aber ich glaube, das sind so grob die Eckpfeiler, an die wir ran müssen.
Ja, du hattest KI angesprochen. Das wird ja dann zusätzlich zu den niedrigen Streaming-Erlösen noch eine weitere Konkurrenz. Es gibt auch so, ja, sehr unterschiedliche Zahlen, wie viele Songs bei Streaming-Anbietenden zum Beispiel KI generiert sind. Also Aufsehen erregt hat da ja eine Meldung im Herbst 2025, dass Spotify 75 Millionen KI-generierte Songs gelöscht hat. Aber das ist ja vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Wie nimmst du das als Artist wahr? Es gibt ja auch so die These, KI-generierte Songs, das ist dann halt der KI-Slop, der so im Hintergrund läuft und wir machen die wirkliche Kunst, oder ist die KI jetzt schon eh so weit fortgeschritten, dass sie dann auch eine wirkliche Konkurrenz ist?
Ist sie schon? Weil der normale Konsument den Unterschied bei gut gemachten Sachen überhaupt nicht erkennt. Also ich behaupte noch, dass ich ihn beim genauen Hinhören bei bestimmten Dingen erkennen kann, bei anderen halt auch zum Beispiel gar nicht mehr, und es wird auch besser. KI-Musik wird den Druck auf den Live-Markt nochmal erhöhen. Es wird wirklich nennenswert Geld aus dem System gezogen von echten urhebenden Personen, also die echte Musik gemacht haben. Und es gibt noch ganz, ganz, ganz viele ungeklärte Fragen im Bereich der Vergütung und der Rechte. Aktuell ist KI-Musik noch eine riesengroße Urheberrechtsverletzung. Das kann man nicht anders sagen, weil diese Tech-Konzerne sind auf den Markt gekommen, haben niemanden gefragt, ob sie die Daten von der ganzen Musik der Welt nehmen dürfen und damit ihre Modelle trainieren dürfen. Und haben damit jetzt Produkte auf den Markt gebracht, die ehrlich gesagt rechtlich gar nicht geklärt sind. Und dafür wird bisher noch gar keiner bezahlt. So. Und das ist natürlich ein Problem, was angegangen werden muss. Und dafür brauchen wir Rahmenbedingungen. Und wir als ProMusik finden das auch gerade jetzt nicht so förderlich, dass im Bereich der Major-Labels sehr schnell sehr viel gerade entschieden wird, weil damit eigentlich Marktbedingungen vorgegeben werden, die dann eigentlich eine Art Fress-oder-Stirb-Aussage haben. Und da sind wir als Kulturschaffende aktuell nicht einbezogen. Das finden wir nicht richtig.
Johannes, KI-generierte Songs, da würde man erstmal denken, das ist ein Thema für Recorded Music. Ist die Live-Branche da auch tangiert? Beschäftigt ihr euch mit dem Thema?
Ja, wir beschäftigen uns damit. Allerdings sind wir nicht so stark wie die Urheberinnen und Urheber betroffen davon, weil wir ein analoges Produkt auf die Bühne stellen. Und wenn man jetzt nochmal einen Gedanken aufnimmt, den ich ganz am Anfang hatte, dass wir ja die Musik zum Teil kostenlos finden und der Ort, womit wir Geschäft machen, auseinanderfällt von Stream und Recorded, dann stellt sich ja die Frage, was verkaufen wir da eigentlich auf unseren Bühnen? Und wir verkaufen Gemeinschaftsgefühl, wir verkaufen Identifikation, wir verkaufen Identitätsbildung, wir verkaufen ganz viele Aspekte, Nähe zwischen Fans untereinander, aber auch Nähe zwischen KünstlerInnen, Künstlern und Fans. Und das ist ein nicht ersetzbares Produkt. Und das macht etwas aus, was so eine hohe Anziehungskraft hat, dass mehr Menschen denn je auch sich für Konzerte interessieren und dass die Anzahl der Festivals, und Festivals sind ja Pilgerorte für Musik, seit Corona um 20% gestiegen sind und dass wir seit den 80er Jahren, du hattest die Zahlen vorher genannt, enorme Entwicklungen haben. Und das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, das ist in anderen Ländern auch überall zu bemerken. Das heißt, die Menschen suchen Gemeinschaft, die Menschen suchen Nähe, die suchen Identifikation auch mit den Acts. Und insofern haben wir da etwas, was die KI nicht ersetzen kann.
Ich würde gerne nochmal ganz zum Anfang der Sendung kommen, nämlich zu Mios Aufruf, dass einfach viele Artists so Alarm schlagen, dass sie erschöpft sind, überfordert, dass sie einfach auch nicht genug Geld verdienen. Also jetzt die Rahmenbedingungen zu verbessern oder auch mehr Förderungen einzufordern, das sind ja jetzt auch nicht unbedingt Maßnahmen, die morgen oder übermorgen oder in einer Woche passieren. Wie lassen sich denn Künstlerinnen und Künstler ganz aktuell unterstützen? Also durch die Verbände, aber vielleicht auch durch das Publikum, Mio?
Also die Verbände versuchen halt an allen Fronten, wo es halt geht, Einfluss zu nehmen oder halt auch Anliegen anzubringen. Ich glaube, das ist das, was die Verbände machen. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen skizziert. Wenn man sich mal an die Zuhörerschaft wenden möchte, dann hat man natürlich viele Möglichkeiten, das zu machen. Das ist natürlich, indem man seine Lieblingsbands ganz aktiv unterstützt, also durch den Kauf von Merchandising, Tonträger kaufen, wirklich auf Konzerte gehen, sich Tickets früh im Vorverkauf kaufen. Das sind so die Klassiker, die man immer machen kann. Wenn man richtig dolle Lieblingskünstler hat, dann kann man auch gucken, ob die solche Modelle wie Patreon oder Fanclub haben. Das sind quasi eigentlich kleine Abo-Modelle für zwischen 3 bis 10 oder 20 Euro im Monat, wo man einfach nur supportet, dass diese Künstler machen können, was sie tun. Und wenn irgendwann das Geld knapper wird, man trotzdem aber was machen kann, dann kann man natürlich Musik wirklich sehr aktiv und häufig streamen. Das ist wichtig. Also einmal einen Song hören, das bringt leider nicht so viel. Das müssen wirklich sehr viele Leute machen. Also das heißt oft Musik hören und aber auch in den Socials, wenn da deine Lieblingsband was postet, damit interagieren. Also im Bereich der Aufmerksamkeitsökonomie ist jedes Like, jeder geteilte Beitrag und jeder gespeicherte Beitrag oder ein kleiner Kommentar, dass man das toll findet, der ist wichtig. Das macht man sich nicht so klar, aber das hat schon auch eine Bedeutung.
Also das heißt, innerhalb der Strukturen, die bestehen, aktiv werden und aber auch, weil du ja am Anfang sagtest, es ist auch ein strukturelles und kein individuelles Problem, vielleicht auch ja neue Strukturen schaffen und die dann auch nutzen, wie zum Beispiel diese Abo-Modelle, die du gerade angesprochen hast.
Je salonfähiger das wird, also natürlich weiß man auch, die Unterstützungsmöglichkeiten sind für Leute limitiert, klar. Aber wenn man das machen kann, dann ist das auf jeden Fall ein Weg und das hat auch schon Gründe, warum sehr große Labels auch in solche Unternehmen mittlerweile investieren, weil auch, wie gesagt, Streaming funktioniert nun wirklich nicht für alle. Also in der Summe funktioniert es. Aber für den einzelnen Artist und mit dem ganzen Apparat, der da dran hängt, da wird das dann wirklich, da wird die Luft sehr dünn.
Johannes, als BDKV stellt ihr die Artists auf die Bühnen? Also das sind ja eure Hauptprotagonistinnen und Protagonisten. Wie sorgt ihr da für mentale Gesundheit, dafür, dass die euch auch nicht abklappen, sage ich mal?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Artists natürlich das sind, worum sich unser ganzes Geschäft aufbaut. Und unser Geschäftsmodell nennt sich Circle of Life. Das bedeutet, dass wir versuchen, eine langfristige Beziehung mit den Künstlerinnen und Künstlern einzugehen und die zu begleiten, idealerweise vom Club bis hin ins Stadion. Und auf so einem langen Weg entsteht hoffentlich auch eine Nähe, eine gute Beziehung, ein Austauschverhältnis, bei dem sich diejenigen, die so Künstler dann eben auf Tour schicken oder auf die Bühnen stellen, auch in einem verantwortungsvollen Maß sich dieser Künstlerentwicklung, wie wir das nennen, annehmen. Dazu zählt auch, dass man einen Blick dafür hat, wie belastbar sind die, wo sind die gut aufgehoben, wo passt es vielleicht noch nicht, wo erhöhe ich einen Druck, der vielleicht noch nicht angemessen ist für den Entwicklungsstatus dieses Acts. Und so weiter. Insofern ist das etwas, was wir immer schon mitgedacht haben, schon bevor es diesen Begriff gab.
Ja, die Sendung neigt sich dem Ende. Das ist ein sehr, sehr weites Feld natürlich, Bedingungen in der Musikbranche. Ich hoffe, wir konnten da einen Einblick geben und auch Impulse, da nochmal genauer hinzuschauen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gästen. Danke, Miu. Und danke, Johannes. Johannes, du hast noch einen Song mitgebracht und zwar Jill Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised. Erzähl doch mal.
Das ist ein Song, der so deutlich macht, welche politische Rolle Kultur und eben auch Musik hat, der so deutlich macht, was für eine machtvolle Stimme Künstlerinnen und Künstler haben und der so politisch aktuell ist heute. Vielleicht mehr als vor 10 Jahren. Das ist ein Song, der in der Bürgerrechtsbewegung eine große Rolle spielte und heute eigentlich sich noch genauso hören lässt. Der sehr, sehr satirisch an das ganze Thema rangeht, aber in dem so viel Wahrheit steckt.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch an die Technik, an Maximilian Stenglein und Henrike Bröhring. Biggie Pop sagt Ahoi und Tschüss mit The Revolution Will Not Be Televised.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.